Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 47 des Freelancer-Podcasts. Heute wieder ein Gast bei uns, und zwar ist Kalle Hackenberg bei uns. Moin, Kalle.
Moin, na, ihr zwei.
Magst du einmal sagen, wer du bist? Also ich habe dich jetzt schon gerade so rudimentär vorgestellt. rudimentär. Und was du überhaupt machst und ja.
Ja, ich bin Kalle Hackenberg. Der ein oder andere fragt dann immer, ja, Kalle, Künstlername? Nee, tatsächlich nicht. Das vorneweg, ich bin Werbefotograf und habe das so mehr oder minder klassisch mal gelernt und mache eigentlich nichts anderes als Food-Fotografie. Das kann man sich vorstellen, die meisten Leute haben irgendwie da immer nicht so eine große Verbindung zu, aber gehen jeden Abend irgendwie einkaufen oder einmal die Woche zumindest dann den Großeinkauf machen und dann laufen die da durch ein Regal und überall sind Bilder auf den Verpackungen und auf den Magazinen und die Plakatwände voll und wie auch immer. Und diese ganzen Bilder müssen ja produziert werden, immer wieder neu und immer gerne schön. Zumindest ist das immer der Wunsch der Kunden. Und genau das mache ich dann quasi.
Also das, was die Instagram-Leute quasi machen in professionell.
Die haben halt eine andere Zielgruppe, sagen wir das mal so. Also Porn ist halt auch so ein Begriff, der da immer gerne fällt bei den Instagrammern, der inzwischen ja irgendwann auch Einzug gehalten hat in der professionellen Ebene. Aber faktisch, natürlich, wenn du irgendwie eine Verpackung bewerben willst von geilen Brokkoli oder so, irgendwie dann schwierig ist, weil dann darfst du auch nur Brokkoli zeigen.
Ja.
Mehr oder minder.
Okay. magst du mal sagen, wie es zu deiner Selbstständigkeit kam? Hast du dir direkt gesagt, ich will in diese Food-Richtung gehen oder war das erstmal so klassisch Fotografie?
Tatsächlich, also ich habe auch mal ein Abitur gemacht vor ewigen Zeiten. Ich bin mittlerweile 27 und habe währenddessen mal ein Praktikum gemacht beim Fotografen. Ich fand das voll cool und wollte dann die Schule abbrechen und habe dann gedacht, naja, nach langen Diskussionen mit meinen Eltern, naja, ist vielleicht doch nicht so doof, noch die 2 Jahre irgendwie zu machen und das Abitur in die Tasche zu stecken, habe ich dann gemacht. Ja. Und habe dann mehr oder minder so eine Art duales Studium gemacht, aber ohne Hochschulanerkennung in Kiel, hier an der Fotoschule. Und habe einen Gesellenbrief bekommen und habe während dieser Zeit in Hamburg und Schleswig-Holstein als Fotograf assistiert bei verschiedenen Fotografen. Mhm. Und habe dann eigentlich mal angefangen irgendwie mit Interieur und Mode, weil ich dachte, das wäre voll mein Ding, wie das immer so ist, man fängt mit irgendwas an.
Ja.
Und bei vielen Fotografen ist es so, dass dann Ausschlussprinzip eher stattfindet. Man macht etwas und merkt, das ist nicht seins. So. Und damals war es so, dass ich halt Interieur mit assistiert habe und fand das total geil und habe Mode assistiert und fand es ganz, ganz, ganz schrecklich. Mhm. Einerseits die Menschen, aber auch die Arbeitsweise. Und bin dann irgendwann als Assistent mal zugeteilt worden für Lidl Deluxe. Damals war das noch relativ frisch. Inzwischen gibt's das ja irgendwie alle Nase lang für Ostern und Weihnachten und gefühlt auch zwischendrin. Also die ein bisschen schickere Variante von.
Ach, das ist dieses auf Premium gemacht.
Ja, genau, genau. Ja. So ein Goldlabel drauf und dann mal einen Daumen das gleiche Produkt. Böse gesagt. Und genau, da wurde ich als Assistent eingeteilt und habe das erste Mal Food mit fotografiert. Und das fand ich total geil, das Arbeiten. Und das fand ich spannend und ich habe immer gerne gekocht und das passt dann, hat dann irgendwie zusammengepasst. Und tatsächlich, als dann diesen einen Moment gab, war das für mich sehr klar und habe danach im Prinzip 2 Jahre nur noch bei Fotografen, die Food gemacht haben, assistiert. Und dann war ich durch mit meiner Ausbildung und habe dann meinen Abschluss da gemacht und habe dann noch ein Jahr weiter assistiert, auch im Food-Bereich, und habe dann gesagt, hey, komm, bist jetzt irgendwie Anfang 20, da kannst du auch ein Studio gründen.
Ja, und tatsächlich, richtige Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Also im Nachhinein kann man das auf jeden Fall jetzt mit 27 sagen, das war die richtige Entscheidung. Ich glaube, der ein oder andere im Umfeld hat durchaus die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wenn du Anfang 20 sagst, das ist ja auch nicht so ein ganz klassisches Freelancer-Dasein. Irgendwie im Backoffice sitzen und hoffen, jemand ruft an und dann hast du da dein Rechner und machst dann irgendwie was, sondern die Fotografie, die ich mache und bediene, die verlangt halt schon ein anderes Setting. Das heißt, du hast dann in der Regel ein eigenes Studio oder du kriegst ein Mietstudio gestellt, aber brauchst natürlich Equipment und so weiter und so fort. Da ist halt eine ganz andere Investitionssumme auch bei.
Ja, wollte gerade sagen, das ist ja eine richtige Einstiegshürde. Wenn man jetzt Texter werden will oder so, brauchst du ja im Prinzip kein Mobiliar, keine Ausstattung und so. Aber
Schreibmaschine, ja.
Genau, vielleicht das. Aber das haben die meisten ja schon vorher. Aber das ist ja krass. Also hast du den Kredit oder sowas geholt oder konntest du es selber stemmen?
Teils. Also ich hatte die Situation glücklicherweise, ich habe mich während meiner Assistenz schon selbstständig gemacht, weil ich Rechnungen schreiben wollte, weil sonst haben die mich alle immer über den Tisch gezogen. Okay. Ja, das ist so, wie es ist, weil sonst kriegst du so ungefähr da dein Ausbildungsgehalt, Pi mal Daumen, und sonst hast du die Möglichkeit halt eine Rechnung als Assistent zu schreiben. Und ja, dann habe ich während dieser Zeit von dem Geld, was da so übrig geblieben ist, halt Equipment schon gekauft. Das war jetzt nicht das Geilste der Welt, aber das war ganz gut zum Fotografieren und es war perspektivisch auch irgendwie ganz klug gekauft, vieles. Und dadurch hatte ich auf jeden Fall echt einen ganz guten Grundstock, um erstmal arbeiten zu können. Und dann ging das los, halt mit einer Studiofläche suchen und wie auch immer. Und als sich das immer mehr konkretisierte, war halt auch klar, dass es schon Investitionsbedarf gibt von Summe X. Und den habe ich dann tatsächlich über einen Kredit quasi abgedeckt. Also, okay. Ja.
Zahlst du noch ab oder hast du schon geschafft?
Nee, ich bin durch.
Oh, Glückwunsch. Krass.
Ja.
Cool. Ja, das ist tatsächlich was ich nie so ganz verstanden habe. Also dieses dann so eigene Räume wirklich mieten. Fand ich immer faszinierend.
Ja, hat sein Für und Wider, ne?
Eben. Du brauchst es halt nicht, Lukas, ne? Also
als
Fotograf
also,
ist es halt nicht so virtuell, das Ganze, ne?
Das stimmt. Ja. Aber ich fand halt immer, es war immer so eine Hürde, weil das sind halt wirklich so die ersten krassen Kosten, die man als Informatiker dann wirklich hat.
Und, kann ich absolut verstehen. Also tatsächlich, die Raummiete ist im Vergleich so aufs Jahr gerechnet ein lächerlicher Posten im Gegensatz zu dem, was so häufig drumherum stattfindet. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich dann über die Jahre gemacht habe. Am Anfang kaufst du dir dann ja das erste Mal Lichtequipment und noch Kamerazeug dazu und so. Und auf einmal hast du dann eine fünfstellige Summe von 20.000, 30.000 Euro als reine Investitionssumme, als am Datum 1.3., weiß was ich, 2011 oder so. Das ist dann natürlich ein Riesenbatzen, aber danach folgt ja auch stetig was. So. Ja. Die räumlichen Kosten sind jetzt gut. Ich bin auch in Kiel, ich bin jetzt nicht irgendwie in fancy Hipster-Szeneviertel in Hamburg oder so, wo ich auf einen Quadratmeter 40 Euro zahle.
Da gibt es in Kiel doch auch ein paar Ecken, oder?
Ja, es gibt ein paar schöne Ecken, ja, aber das muss man sich halt aussuchen und was man braucht. Und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich das, also ich brauche das fancy, mega Hipster-Viertel nicht. Und deswegen sind die Raumkosten auch nicht unfassbar hoch. So.
Ja, das ist natürlich cool, ja. Ja, also Respekt dafür auf jeden Fall. Cooler Schritt. Also nicht schlecht.
Ja, danke schön.
Gibt da draußen sicherlich jetzt ein paar Leute, die genau den Schritt vor dem Schritt gerade stehen und sich den nicht trauen.
Also, ja, also Büro direkt ist halt, oder Büro, also in deinem Fall Studio ist schon eben macht den Anfang natürlich nicht leichter, aber umso besser, wenn du dann hier als Positivbeispiel stehst und sagst, okay, Kredit abgezahlt, ne? Und inzwischen noch ist das ja auch das kleinste Problem quasi.
Cool, wie hast du damals deinen ersten Kunden übernommen? Hast du den so direkt aus deiner bestehenden Erfahrung als Assistent irgendwie?
Ich hab am Ende mehr oder minder ja auch bewusst dann irgendwann, weil ich wusste, ich möchte dann erstmal in Schleswig-Holstein, hier in Kiel mich selbstständig machen, natürlich weitergehend hier oben assistiert, weil ich wusste, dann lernst du ein paar Kunden kennen. Nicht um die Kunden irgendwie zu klauen, aber um das Konstrukt so zu kennen, welcher Kunde ist bei welcher Agentur und wie auch immer, wer es mit wem verbandelt, weil es spielt ja eine Rolle, wer irgendwie persönlich auch miteinander verknüpft ist. Und dann habe ich das Studio gegründet und wie auch immer und habe dann angefangen, erstmal Akquise zu machen und habe so ein Mailing rausgeschickt und so ein richtig klassisches, postalisches, es war super viel Handarbeit, das heutzutage kann man das gar nicht mehr machen, weil das eigentlich so Kosten-Nutzen-Rechnung auf jeden Fall sofort sterben würde.
So Kaltakquise-mäßig an alle lokalen Leute da, oder?
Ja, mehr oder minder. Also ich habe mir eine Zielkundenliste gemacht, was ich mir wünsche, für wen ich arbeiten würde. Da stand natürlich dann irgendwie auch McDonald's zum Beispiel mit drauf, weiß aber natürlich, dass das im ersten Schritt irgendwie nicht realistisch ist. Und habe dann Redaktionen mir rausgesucht, verschiedene Agenturen, Direktkunden und so weiter und so fort und habe denen das dann geschickt. Das war dann so ein kleines Paket mit drei verschiedenen Salzen, um Verbindungen zu Food hinzukriegen. Eine Postkarte von mir mit einem Motiv drauf, also nicht mein
Gesicht. Ach so, richtig aufwendig.
Ja, tatsächlich, genau.
Ach, krass.
Und alles händisch, also bei mir ist das Branding so, dass zum Beispiel alles, was rausgeht, gestempelt wird. Mein Logo ist ein Stempel. Das heißt, die Leute haben dann irgendwie wirklich was Händisches bekommen und da drin war so ein kleines Booklet mit Bildern von mir, die ich im Portfolio habe, konnte man rausreißen und das gab ein sehr positives Feedback davon.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja mal was ganz anderes als so diese klassischen Massenmails, die dann Leute auch schicken. Ne?
Ja gut, also das hat, glaube ich, noch nie wirklich gut funktioniert, aber ich glaube, genau so kann man Kaltakquise, glaube ich, ziemlich gut machen.
Ja,
also direkt überzeugen.
Ja. Damit bin ich dann tatsächlich auch irgendwie bei einer ersten Redaktion dann eingeladen worden und war auch eine geile Geschichte. Dann sitzt man da und hat sein Printportfolio, also ich laufe noch mit dem Printportfolio rum, viele sind inzwischen aufs iPad umgestiegen.
Finde ich aber cooler.
Es hat eine andere Haptik halt für den Kunden. Ja. Man tritt irgendwie auch anders auf, wenn du da so mit so einer DIN A3-Mappe irgendwie da rumläufst. Das hat schon einen anderen Stil. Und dann habe ich mich vorgestellt und die sagten dann direkt, ja, wir möchten das gerne machen, wir möchten gerne eine Strecke produzieren und eine weitere, eine kleinere als Test laufen lassen, weil die komplexer war. Ich mich gefreut ohne Ende, wusste, dass redaktionell wird nicht wahnsinnig gut bezahlt, ist aber egal. Bin da rausgegangen, habe mich ins Auto gesetzt und habe erstmal schön mit dem Auto vorne gegen so einen Stahlpfeiler gesetzt vor Freude. direkt das Geld verbrannt quasi, aber es war egal, es war halt ein Kunde da und der wollte mich buchen und das war schön so. Dann war irgendwie auch zu verschmerzen, dass am Ende unterm Strich, nachdem ich abgezogen hatte, diese Autoreparatur nicht mehr so viel übrig war. Aber es war trotzdem ganz schön, ja. Und das war initial dann tatsächlich der allererste Job, der dann im Studio gelaufen ist, während das noch umgebaut wurde. Das war echt ganz skurril, aber das hat gut funktioniert.
Ja. Okay. Also ich glaube, das ist so der Schlüsselmoment, wo dann jeder Freelancer sagt, ja geil, das ist es einfach, wenn du so die ersten Kunden bekommen hast und der ist gut.
Aber es ist auch eine geile Anekdote einfach, oder? Also mit den ersten Kunden.
Absolut.
Direkt gegen den Pfeiler gesetzt mit dem Auto.
Ja, schön rückwärts ausgeparkt, irgendwie nicht geguckt, nur gefreut, direkt natürlich mit einem Handy Bluetooth irgendwie verbunden und irgendwie die Eltern angerufen, man ist ja noch jung und sagt, hier, ich habe einen Job.
Ja.
Und dann macht es irgendwie Krach und dann, ja.
Okay, direkt das erste Learning, so ja, nicht die Euphorie. Perfekt.
Leute, Euphorie vor dem Auto ausleben und danach einsteigen.
Ja, genau.
gut, dann gehen wir mal zu dem Schritt, du hast es gerade schon gesagt, am Anfang war das sogar noch während des Umbaus. Wie läuft denn dein Alltag da so als Food-Fotograf ab?
Ich hab mir irgendwann zurechtgelegt, mich so ein bisschen nach den Kunden zu richten, weil es so ein bisschen Quatsch ist zu glauben, ich könne arbeiten, wann ich möchte. Also das ist eine schöne Idee als Freelancer irgendwie, aber faktisch muss ich schon gewisse Öffnungszeiten abdecken, nicht weil hier irgendwie Laufkundschaft reinkommt, sondern weil eine Agentur einfach, sagen wir, eine Kernzeit von 8 oder 9 Uhr bis 17 oder 18 Uhr hat. Das heißt, ich kann nicht um 11 Uhr anfangen und dann mir vorstellen, dass ich um 22 Uhr den Artdirektor noch erreiche. Das kann vorkommen, ist aber nicht realistisch. Das heißt, in der Regel bin ich ab spätestens 9 Uhr, häufig eher 8 Uhr, 8.30 Uhr im Studio. Und dann geht es an die To-Do-Listen, die irgendwie man jeden Tag aufs Neue schreibt. Das können dann ganz verschiedene Sachen sein. Also ob das dann irgendwie eine Requisitenorganisation für den nächsten Job ist, ob das eine Konzeptionsarbeit ist für den nächsten Job oder ein Job, der irgendwie schon zum Teil gelaufen ist, eine Rezeptabstimmung mit den Foodstylisten oder tatsächlich einfach Akquisegeschichten oder halt das Shooting tatsächlich, was natürlich aber im Verhältnis zu den Arbeitstagen viel kleiner, also es ist ja nicht so von 20 Arbeitstagen im Monat shootet man ja nicht 20, das ist nicht realistisch, aber seine, sagen wir 5, 10, 15, je nachdem wie es läuft, kriegt man schon voll, und dann sind das natürlich Shooting-Tage und die beginnen dann in der Regel tatsächlich auch deutlich früher und enden auch länger, also später.
Ja. Das ist so ein typischer Office-Tag, oder? Sondern auch so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Also es ist natürlich lockerer. Ich kann das schon steuern in gewisser Weise. Ich kann, sobald eine Produktion ansteht, auch bestimmen in der Regel, wann wir starten und wann wir enden. Nichtsdestotrotz ist vieles ja in Abstimmung mit Kunden und der Kunde hat in der Regel halt leider diese Standardöffnungszeiten und Schließzeiten und da kann ich mich auf den Kopf stellen. Das bringt dann irgendwie auch nichts, um 11 Uhr anzufangen. Das ist eine schöne Idee. Wenn ich aber dann 2 Stunden weniger mit dem Kunden kommunizieren kann, weil wir ganz stark irgendwas abstimmen müssen, weil es da irgendwie Unklarheiten gibt bei den Fotos, bei dieser Bildserie, dann funktioniert das einfach nicht.
Ja, logisch, klar. Jetzt würde mich tatsächlich noch eins zu der Arbeit interessieren. Also es gibt ja immer wieder so die Gerüchte, wie diese Fotos entstehen und so weiter und so fort. Und gibt ja dieses Gerücht, dass, also wenn man dieses Foto dann so sieht, ist das Essen an sich nicht mehr essbar, weil es halt so krass, also geschminkt wurde und so weiter und so fort.
Quasi. Eingesprüht und so.
Ist das wahr?
Ja. Nein, also ich kann es so beantworten. Früher war es gang und gäbe, früher hatte man, also Zeiten der analogen Fotografie, so ungefähr, bevor wir alle geboren waren, nicht ganz, aber da war das echt ein Problem, weil natürlich vieles, ein Käse fängt an auszuschwitzen, nachdem er im Licht steht, Eis logischerweise fängt irgendwann an zu fließen und so. Und in der analogen Fotografie war das echt problematisch, weil man für viele Dinge einfach wesentlich länger brauchte. Das heißt, da gab es viel Plastik, viel Sprüherei, viel Reflexe reinbauen über irgendwelche Glanzspray und Öl hierauf und dies und das. Und eine Plastiktomate kann auch im Hintergrund stehen, ist ja egal, sieht man eh nicht. Inzwischen ist das, ich sag mal, 95% weg oder 90% weg. Was wir sehr regelmäßig machen und was natürlich stattfindet, ist, dass wir die Sachen natürlich irgendwie aufhübschen. Das heißt, wenn du ein Stück Fleisch brätst und das hat nicht den richtigen Glanz, den wir uns wünschen, dann kann es sein, dass man halt irgendwie ein Olivenöl nimmt, da einen Hauch Rot mit reinnimmt und das dann nochmal einstreicht, dass da mehr Glanz reinkommt zum Beispiel. Oder es gibt auch die Situation bei gewissen Eisshootings, dass wir nicht mit tatsächlichen Eiskugeln arbeiten können, sondern das dann mit so Fake-Eis machen. Das gibt's auch. Aber der Durchschnitt ist durchaus essbar, ist häufig auch lecker. Also häufig essen wir das dann mittags, zum Mittag, was wir schon geshootet haben. Man muss sich nur natürlich der Tatsache klar sein, das ist alles nicht zubereitet dafür, dass es schmeckt. Dafür, dass es schön aussieht. Das heißt, häufig sind dann die Verhältnisse von irgendwie Salat zu Tomaten zu irgendwas nicht passend oder das Dressing schmeckt nicht, weil zu viel Dill drin ist oder sonst wie. Aber es sieht natürlich auch foto schöner aus, wenn man irgendwie so kleine Kräuterspitzen vom Dill sieht.
Okay, gut. Also ich wollte gerade sagen, ist ja eigentlich ziemlich geil, dass du quasi jeden Tag Mittagessen hast, aber das...
Ja.
Häufig, ja. So, oder halt so ein krasses aus, so ein Gourmet-Essen, aber dann scheint es ja dann doch nur normales Mittagessen zu sein.
Ja, es kommt drauf an, also manchmal ist es relativ bodenständig, es kommt ja drauf an, was man auch produziert und manchmal ist es ziemlich opulent, also es kommt, also es ist mal so, ja. Aha,
krass.
Cool.
Ja, was würdest du sagen, macht für dich einen guten Freelancer aus? Vielleicht in deiner Branche, vielleicht aber auch allgemein gesprochen, was sind so Attribute, die einen guten Freelancer in deinen Augen ausmachen?
Also ganz kurz, natürlich in jeglichen Kreativbereich ist es natürlich unheimlich wichtig und hilfreich, wenn man so einen grundsätzlichen kreativen Kopf hat. Das kann man natürlich irgendwie auch fördern, aber man stößt irgendwie auch an Grenzen, weil es gibt einfach Menschen, die jetzt nicht wahnsinnig kreativ sind, das ist natürlich hilfreich. Und ich bin großer Fan davon bei Freelancern, das finde ich auch immer so eine Gefahr, so ein paar grundsätzliche Attribute irgendwie aus der ganz klassischen Selbstständigkeit von anno dazu mal irgendwie noch mit reinzupacken. Das heißt, irgendwie so eine klassische Ordnung zu halten, auch gegenüber dem Kunden, was Mails angeht und so weiter und so fort. Eine unheimliche Höflichkeit an den Tag zu legen, mit egal wem, mit wem man arbeitet und wenn die Leute einem auch irgendwie querkommen, immer eine Höflichkeit bewahren, weil man begegnet den Personen 100% nochmal.
Ja, das finde ich sehr gut.
Also tatsächlich auch so Standardsachen wie Pünktlichkeit. Also ich habe hier auch alle Nase lang irgendwie mal Assistenten hier gehabt, die sich vorgestellt haben oder Praktikanten und wie auch immer. Und wenn jemand 3 Minuten zu spät kommt, dann ist das für mich ein Riesenthema. Und wenn ich in ein Meeting eingeladen, wo 7 Leute sitzen, die irgendwie mit mir besprechen wollen, die nächste Produktion der, weiß was ich, Fleischartikel-Range, dies, das, jenes, dann haben die das Mindset, dass ich doch auf jeden Fall rechtzeitig da bin und nicht irgendwie 1 Minute zu spät bin und dass ich auch gut vorbereitet bin und dass ich idealerweise auch weiß, wer da alles sitzt und welche Funktionen die haben. Also das sind so Grundsätzlichkeiten, die ich unheimlich wichtig finde, die häufig bei ganz vielen Leuten echt total hinten überfallen und ich immer erschrocken bin, wenn ich dann irgendwie mit diesen langweiligen alten Dingen um die Ecke komme, dass die dann da sitzen und sagen, ja, das ist irgendwie nicht so wichtig.
Ich meine, das kommt ja auch nicht aus der Mode, solche Sachen wie Pünktlichkeit.
Ja, ja.
Also ich finde zum Beispiel, wenn jetzt Janik auf einen wartet, dann kann man ihn warten lassen. Aber
ich würde sagen, Lukas, hör mal gut zu jetzt, wenn es um Pünktlichkeit geht.
Also Pünktlichkeit ist tatsächlich auch ein Thema, was ich ziemlich wichtig finde, aber ich selten schaffe einzuhalten. Aber das ist immer der Vorteil, dass ich meistens der Kunde bin. Also außer halt bei eigenen Projekten, da versuche ich es halt schon. Aber sonst, ja, also es kommt regelmäßig vor, dass ich 20 Minuten zu spät bin teilweise.
Ja, ich finde es aber auch so, dass, also wo du jetzt gerade sagst, so Kunde, ich finde es ja eine gleichwertige Partnerschaft, also Zusammenarbeit auch mit Kunden.
Ja, ja, hast du natürlich auch wieder recht, ja, ja.
Also der Kunde, das ist so genau das, was oft falsch läuft in Projekten, dass der Kunde sich als jemand begreift, der quasi über den Dingen steht und den so Pünktlichkeit nicht so, dass das Credo ist oder so.
Das ist
ein bisschen,
das ist aber auch eine Kommunikationssache, finde ich. Also ich habe nämlich genau auch es andersrum erlebt. Ich wurde zu einem Meeting gerufen, ganz spontan, weil es auf einmal ganz, ganz wichtig wurde, dass irgendwas an dem Tag noch besprochen wurde. Da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin hingefahren. Man hat mich dann eine Dreiviertelstunde warten lassen. So. Und man saß dann da zusammen und dann hat man das Meeting durchgearbeitet, weil natürlich geht man dann da irgendwie mit einem komischen Bauchgefühl rein, weil man eine Dreiviertelstunde gewartet hat. Ja. Aber ich finde es schon angemessen, dann irgendwie hinterher auch da einen Satz zu sagen. Natürlich nicht irgendwie aggressiv dann
aggressiv, hey, sag mal, Kollege,
das irgendwie anzubringen. Aber ich finde, man kann auch als Freelancer durchaus sagen, man hat jetzt hier gerade eine Dreiviertelstunde irgendwie umsonst gewartet, ob es dafür eine Begründung gibt. Das kann man ja auch alles höflich verpacken. Nur irgendwie auch kommunizieren, was die Situation ist, und irgendwie ja, Amen sagen zu allem, finde ich irgendwie schwierig.
Nee, genau. Da machen sich, glaube ich, auch viele.
Ja. Ja. Also das ist ja auch eine Eigenschaft, die ich dringend mal irgendwie ablegen muss.
Ja.
Aber, ja.
Ich glaube, da machen sich auch viele Freelancer, die gerade jetzt frisch im Geschäft quasi sind, kleiner, als sie sein müssten, so, ne? Weil sie sich denken, okay, Kunde, gerade wenn es jetzt der erste Kunde ist, will man es ja auch nicht versauen, ne? Ja, aber das kommt mit der Zeit dann irgendwann, diese...
Ja, genau, also das ist ja auch eine Selbstsicherheit, die man irgendwo gewinnt. Du gehst ja nicht, fängst ja nicht an und bist absolut selbstsicher und weißt, wie alles läuft und kannst jedem gegenübertreten, egal was für ein X-Multimillionen-Milliarden-Unternehmen das ist, und bist da völlig entspannt. Das ist ja nichts. Und ich bin jetzt mehrere Jahre dabei und war schon in diversen Meetings und Telefonkonferenzen und was auch immer dabei. Und ich glaube, das ist einfach was, was wächst, und man muss da auch irgendwie... man darf dieses Ja-Arm nicht beibehalten. Also am Anfang hat man das, glaube ich, relativ häufig bei vielen Freelancern. Ist auch gefährlich, wenn man gerade am Anfang da irgendwie zwischenknüppelt und meint, da seine Position irgendwo durchdrücken zu müssen, wenn man jetzt kein riesiges Standing hat oder so.
Ja.
Aber wenn man natürlich eine gewisse Reputation irgendwie erreicht hat und einfach auch gewünscht ist als Partner, mit dem man arbeitet, dann kann man irgendwie auch, dann ist es, wie du richtig sagst, irgendwie auch auf Augenhöhe. Und dann kann man sich auch anders verhalten.
Also, ja, absolut.
Auf jeden Fall. Und das betrifft auch so Sachen wie Preisgestaltung, weil das ist ja ein ewiges Thema, dass Leute sich gerne von einem Kunden oder wie auch immer etwas diktieren lassen. Und dann wird gedrückt und gedrückt und man akzeptiert, weil man möchte gerne den Auftrag haben oder wie auch immer, oder man braucht das Geld. Und ich halte es dafür ganz wichtig, dass man auch durchaus mal Nein sagen kann. Also es gibt halt einfach in jeglicher Beziehung in der Selbstständigkeit eine Grenze, die man vielleicht nicht überschreiten sollte. Ob das jetzt so Sachen sind, ob man jemanden stundenlang warten lässt, ob das irgendwie der Ton ist, mit dem jemand einem gegenübertritt, oder ob es halt eine Preisgestaltung ist. Man muss da nicht alles mitspielen.
Ja, auch, also gerade dieses, wo du sagst, wenn es jetzt gerade preislich eben, ne, man braucht vielleicht den Auftrag und deswegen lässt man sich drücken im Preis.
Ja.
Vielleicht auch ein bisschen langfristiger denken und überlegen, okay, was passiert, wenn ich jetzt hier klein beigebe. Ich will mit dem Kunden ja unter Umständen noch häufiger zusammenarbeiten. Und wenn der merkt, dass er das machen kann, richtig, und hier, ne, der will den Preis immer wieder haben, und das ist dann langfristig.
Richtig. Du kriegst, also das ist auch natürlich irgendwie was. Das habe ich glücklicherweise von Anfang an, das haben mir meine alten Chefs, bei denen ich assistiert habe, gleich gesagt, du kriegst den Preis niemals wirklich wieder
raus. So,
du kannst nicht hingehen und beim ersten Mal irgendwie sagen, erster Job, wir machen 40% weniger oder so ein Quatsch. Das wird dazu führen, dass bei der zweiten Anfrage davon ausgegangen wird, dass das dein Grundsatz ist.
Genau, genau. Wieso, letztes Mal habe ich den Preis ja doch auch bekommen, wieso müssen wir denn jetzt, warum ist denn teurer und so? Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch langfristiger einfach denken, wenn man solche Entscheidungen gerade bei der Preisgestaltung trifft, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich halte es auch für wichtig, da transparent zu sein, weil es gibt ja auch diese geilen Kostenvoranschläge, wo irgendwelche Leute dann irgendwie schreiben, pauschal dies, das, so
ja.
X. Versteht A, der Kunde nicht, und B, lügst du dir in der Regel selbst was in die Tasche, weil wenn du es ordentlich aufgliederst, gewinnst du, und der Kunde hat das Gefühl, dass du ihn damit ins Boot holst und Transparenz irgendwie gewährst. Das finde ich unheimlich wichtig.
Ja, ich finde, eine vernünftige Schätzung ist wirklich, ne, man nimmt sich seinen Stundensatz und rechnet das wirklich mal drüber, wie lange brauche ich für X, wie lange, ne, und so.
Das machen aber leider tatsächlich unheimlich viele Leute nicht.
Eben, es gibt wirklich Leute, die hingehen und sagen, okay, das ist grob, was ich dafür haben möchte, so viel, das fühlt sich okay an dafür, und das ist jetzt mein Preis, so, gerade am Anfang.
Ja, super gefährlich. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, durchaus mal gerade am Anfang die Zahlen so ein bisschen sich zusammenzusuchen. Und wenn es nur eine ganz simple Kostenausstellung ist, muss nicht jeder einen riesen Businessplan machen, aber
zu wissen. Stundensatz rechnen.
Ja, Stundensatz rechnen, was für Kosten kommen auf einen zu, was für Versicherungen hängen da dran, wie auch immer. Das ist so eine Basis, weil so, okay, am Ende des Monats muss ich ja mindestens das verdienen, um irgendwie eine Null stehen zu haben. Und wenn ich dann mit Kollegen spreche und teilweise Jüngeren, dann stelle ich immer wieder fest, dass die das nie gemacht haben.
Und ja, oder den Stundensatz einfach blind übernommen haben, aber so ein Stundensatz ist halt so individuell, dass man da jetzt gar nicht pauschal sagen kann, okay, der ist jetzt für alle Designer richtig oder für alle Texter oder Fotografen richtig, ne?
Genau, ganz genau. Mhm.
Zum Stundensatz haben wir übrigens einen ganz guten Rechner. Den könnt ihr euch mal angucken. Link ist in den Shownotes. Da könnt ihr einfach ohne Anmeldung eure Daten eingeben. Sowas wie, was möchte ich verdienen? Was habe ich für Ausgaben? Wie viel Rücklagen will ich bilden? Und am Ende kommt dann da so ein geschätzter Stundensatz. Auch nicht 100% nehmen. Also man kann da sicherlich nochmal gucken, ob man da was anpasst. Aber das ist so eine grobe Orientierung für euch. Und ja, damit könnt ihr dann auch hochrechnen. Ne?
Ich habe den mal ausgefüllt. Was irgendwie strange, was rauskam.
Ja, hast du gesehen. Ich glaube, ich bin voll über meinem Verhältnis.
Nee, was war das? Ich glaube, ich habe meinen Stundensatz eingegeben und dann meine Kosten daneben.
Nee, das ist der, so das Analyse-Tool.
Ah ja, stimmt, dann war es da, wo ich dann so offiziell so 5,50 €, nee, 2,50 € Stunde verdiene. So, ja, sehr gut, geil.
Ja, wir haben noch ein anderes Tool, können wir auch mal verlinken. Da könnt ihr euren Stundensatz eingeben, den ihr schon habt. Und dann steht da, wie viel Urlaub oder wie viel, wenn ihr den um so und so viel erhöht, wie viel mehr Urlaub ihr machen könntet und solche Sachen. Also ist vielleicht auch ganz praktisch. Aber ich habe jetzt hier als nächste Frage stehen, worauf sollten Freelancer besonderen Wert legen? Da hast du jetzt natürlich schon relativ viel vorweggenommen. Willst du da vielleicht sonst noch was ergänzen?
Ich hätte was anderes, was ich stattdessen fragen würde.
Ja, okay.
Weil ich finde, dass du das relativ gut beantworten kannst. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Fragen, die sich ein angehender Freelancer meistens stellt. Mhm. Wie stehst du zur Risikobereitschaft? Also sollte ein Freelancer risikobereit sein? Muss er Risiken eingehen? Wie groß sind die Risiken eigentlich und wie kommt man damit eigentlich so klar? Also wie geht man halt nachts noch schlafen, ohne dass man sich denkt, fuck, übermorgen bin ich halt Privatinsolvenz?
Ja, das ist ja eine kurze Frage.
Ja, eben.
Ja, also es ist natürlich branchenabhängig. Meine Branche ist sicherlich anders als irgendwie ein UX-Designer, der alleine bei sich in der Wohnung sitzt und da irgendwie was am Rechner zusammenklöppelt, weil da auch ein anderes Investitionsvolumen einfach hintersteckt. So. Hm. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall differenzieren. Ich glaube schon, dass wenn man grundsätzlich eine Selbstständigkeit in irgendeiner Form anstrebt, gerade im Internetbereich, digital, wie auch immer, Grafik, und so weiter, dann muss man eine grundsätzliche Risikobereitschaft mitbringen. Das ist ja Gott gegeben dadurch, dass man einfach keine Absicherung über die Krankenkasse und so hat. Das muss man ja alles selber machen. Man hat ja keinen Arbeitgeber, der da einen Anteil mit beisteuert, genauso Rente. Das heißt, man muss da schon grundsätzlich erstmal ein bisschen risikoaffin sein. Der Meinung bin ich schon. Aber man muss, glaube ich, auch in der Lage sein, das Risiko durchaus abzuschätzen. Also man muss, und das wäre genau das, worauf ich tatsächlich auf die andere Frage auch geantwortet hätte, man muss so ein bisschen monetarisch ja auch arbeiten können, so ein bisschen wirtschaftlich finanziell einen Rahmen stecken können und verstehen können. Denn wenn du das irgendwie so gar nicht kannst und gehst dann da rein, auch wenn du vielleicht risikoaffin bist und hast überhaupt keine Ahnung, was da auf dich zukommt an Kosten oder was passieren kann und dass du vielleicht 2 Monate keinen Auftrag hast und so weiter, dann kann so eine Privatinsolvenz oder so eine Geschichte super gefährlich werden, ohne Frage. Mhm. Deswegen ist es total wichtig, dass man, auch wenn man risikoaffin ist, und ich glaube, das muss man zu einem gewissen Grad auf jeden Fall sein, durchaus auch ganz klar mit Zahlen arbeiten kann. Und wenn man eine Excel-Tabelle zusammentrümmert und die Kosten einfach untereinander listet, dann hat man echt schon viel gewonnen.
Ja.
Funktioniert anders nicht. Also
auch ist so Steuerthemen.
Aber denkst du noch ans Risiko?
Also ich bin, es gab Situationen in den vergangenen Jahren, wo ich natürlich irgendwie ans Risiko gedacht habe. Ich habe die Situation gehabt, dass ein ganz großer Kunde für mich, von mir, den ich 1,5 Jahre sehr gut bedient habe und für den auf und ab die ganze Zeit gearbeitet habe, jeden Monat 5, 6, 7 Tage gebucht war, auf einmal von heute auf morgen von anderen Unternehmen mehrheitlich gekauft wurde und auf einmal war dieser Kunde weg. Und das waren dann auf einmal 50, 60% Umsatzeinbuße. Das wusste
also. Ah, die Regel.
Es war auf einmal weg.
Das so, macht jetzt gerade sehr deutlich, warum man sozusagen sich nicht nur auf einen Kunden sozusagen stützen soll.
Auf jeden Fall. Also nie mehr als 50%, glaube ich, ist ja die Regel.
Genau, lieber viele kleine, als das irgendwie auf 2 große stellen. Mhm. Und den Fehler habe ich da auch ein Stück weit gemacht. Das ist auch sehr bequem gewesen, aber das ist unheimlich gefährlich gewesen. Ja. Und ich kann euch sagen, die Nächte waren durchaus schlaflos, weil mir klar war, in dem Moment war auf einmal ein riesiger Batzen Umsatz weg. So, man hatte natürlich aus der Zeit davor, weil es sehr gut gelaufen war, natürlich Rücklagen gebildet. Aber diesen Umsatz irgendwo ja erstmal anders zu generieren, ist super schwierig. Hm. Gerade wenn du dann sehr gut gebucht bist, dann lässt du ja Akquise immer schleifen. Das ist ja diese Spirale. Du hast viel zu tun, wenig Akquise, Kunde geht weg, ach ja, okay, jetzt hast du keine Akquise gemacht. Und Akquise heißt ja in der Regel nicht, du gehst vor die Tür und hast morgen dann den Anruf mit dem Job, sondern dann in der Regel, zumindest im Fotografiegeschäft, sind es dann 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, manchmal länger.
Auch noch, bis die Rechnung dann wirklich bezahlt ist. Ne? Ja, das ist ja auch nochmal, was man draufschlagen muss.
Das ohnehin, ja.
Da habe ich immer so ein bisschen so, also weil ja Portfolio oft Website heißt, also bei dir ist natürlich mal Fotografie, also ist ja typischerweise auch so Instagram und so weiter und so fort, aber so für alle möglichen Texte und so weiter immer Website. Und dann empfehle ich tatsächlich immer so zum Runterkommen, irgendwie abends mal halt irgendwie reinzuschauen ab und zu und mal ein bisschen dran zu arbeiten, weil dann verliert man seine Akquise-Tools halt nicht sofort. Also ich habe zum Beispiel so eine 3 Jahre alte Website und die habe ich seitdem nicht einmal gepflegt und die ist halt grauenvoll. Also die verschreckt halt
eher. Das als Webentwickler, Mann. Also, ja.
Ich habe keine Zeit dazu gehabt. Und das ist tatsächlich immer dieses Problem, dass die Leute dann halt, wenn sie keine Kunden mehr haben, anfangen ihre Website zu editieren, aber die sieht halt erstmal keiner.
Ja, richtig.
Das ist zu spät. Ja, cool. Ja, aber es ist auf jeden Fall mal spannend zu hören von jemandem, der halt wirklich so ein größeres Risiko eingegangen ist, also gerade halt so mit eigenem Studio.
Wie er das gemacht ist wirklich hat. So, ne? Ja, also die anderen, die wir sonst hier so haben, das ist immer so, ja, okay, also natürlich ist da auch ein Risiko mit drin, aber es ist nicht so groß, wie wenn du jetzt gleich eine Investition hast, die du tätigen musst.
Eben, vor allem halt in dem Stellengrad. Aber cool. Ja. Dann, also du hast ja jetzt relativ viele Tipps schon gegeben, aber wir haben ja unsere finale Traditionsfrage. Und zwar gibt es den einen Tipp, den größten, den weisesten Tipp, den du so auf Lager hast, den du jedem Freelancer mit auf den Weg geben möchtest?
Also abseits von kreativ sein in der Kreativbranche, auch wenn das immer so weit klingt, das ist schon mal ziemlich hilfreich. Und erstmal, ihr predigt das ja auch, Netzwerken, auch wenn ich das zum Beispiel immer viel zu wenig mache, aber nun gut, das ist super hilfreich. Wer kennt wen mehr oder minder? Und ich hatte das vorhin ja schon angeführt, diese ganz klassischen Tugenden, die halte ich für durchaus sinnvoll. Und eine Sache, die ein Tipp, man fängt ja irgendwann an zu rechnen und was passiert, wenn ich mal in 1-2 Monaten nichts verdiene oder zu wenig verdiene und wie auch immer. Macht das auf jeden Fall und rechnet das durchaus mal 2. Denn ihr könnt davon ausgehen, also dass meine Erfahrung zumindest ist, die Zahlungsmoral gerade im deutschen Raum wirklich schlecht ist. Und das ist wirklich völlig unabhängig davon, ob das ein Unternehmen ist mit 15 Mitarbeitern oder mit 15.000. Das ist völlig egal. Und wenn du dann anrufst nach 12 Wochen und sagst, hallo, ich habe hier eine Rechnung offen, die seit 8 Wochen überfällig ist, dann bekommst du gegebenenfalls gesagt, ja, Herr Hackenberg, unser Zahlungslauf sind 16 Wochen.
Ja, das ist ja geil.
Das ist dann die Antwort.
Das ist ja schön, dass das euer Zahlungslauf ist, aber nicht mein.
Gesetzlich sieht es anders aus.
Und das ist natürlich dann, ja genau, das sieht gesetzlich anders aus. Du hast aber natürlich ein Problem, weil gegebenenfalls möchtest du mit dem Kunden auch nochmal weiterarbeiten. Wenn du dann anfängst, eine Mahnung zu schicken, dann hast du auf jeden Fall natürlich eine Vorbelastung für die nächste Zusammenarbeit. Und das ist ein Problem. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass man diese Zahlungsmoral auch einfach immer ein bisschen im Hinterkopf hat und was viele Kollegen gerne ja auch machen, Rechnungen dann erst nach 1,5 Monaten oder so schicken. Also immer gucken, dass man die Rechnung relativ zügig vor die Tür bekommt. Ja. Denn man muss immer davon ausgehen, dass der andere Part nicht sofort zahlt.
Habe ich auch die Erfahrung gemacht, leider. Das ist, man muss halt irgendwie auch so rechnen. Noch,
ne, die du mir geschickt hast, wenn ich,
soll ich dir mal sagen, was da aktuell draufsteht? Was mir Goodlands hier als Überfälligkeits.
Also, Janik hat mir immer mal tatsächlich so eine 12,50 € Rechnung gestellt und die sehe ich halt jetzt nicht so als so wichtig an, dass ich sie esse. Aber also ich habe sie ein bisschen verpeilt. Ja.
Wie lange ist sie überfällig? Viel macht auch Mist, ne? Ja. Aber genau. Also würde ich dir zustimmen. Es ist so auch eigentlich eine ganz gute Sache. Vielleicht können wir das Tool von Ralf noch verlinken. Dann haben wir hier noch so ein drittes Tool. Das ist so ein Cash Burn Rate Rechner. Okay. Also da kann man dann tatsächlich sehen, wie lange bis finito quasi, ne? Mhm. Wie lange kann man sich selber über Wasser halten, bis das dann weg ist. Das cool. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und wolltest du dem noch was hinzufügen oder warst du?
Ich bin fertig. Nee,
das ist ja jetzt auch durch.
Also ich kann mit Sicherheit noch das ein oder andere erzählen, aber das ist so, also das sind so die Klassiker, die ich geben würde. Ja.
Cool. Ja, aber sehr gute Sachen. Also das sind wirklich so, gerade diese Tugenden, dass man sich mal wieder so ein bisschen daran erinnert, was eigentlich so im Umgang mit anderen Leuten Do's und Don'ts quasi sind, dass gerade im Business-Bereich so viele Leute scheinbar nicht mehr so drauf.
Ja, ich glaube tatsächlich, Höflichkeit ist auch ein Megathema, gerade in der digitalen Welt, wo man häufig den Leuten nicht mehr gegenüber sitzt, ist es total wichtig. Wenn noch 30 Sekunden da sind, führe ich das kurz aus.
Ja.
Bitte.
Als ich jung und unerfahren war, habe ich Akquise gemacht und saß ein Werbeleiter gegenüber, der so ein bisschen von oben herab war, Mitte 50, mir eigentlich zu verstehen gegeben hat, ich bin zu jung und ich kann das alles nicht. Mhm. Bin höflich und freundlich geblieben, auch wenn er definitiv nicht höflich und freundlich mir gegenüber aufgetreten ist. Und inzwischen ist die Situation, dass die sich bei mir sehr regelmäßig melden, eigentlich im Monat und nicht 2-3 Tage für die Arbeiter. Mhm. Und die inzwischen das sehr schätzen, was ich tue. Und man inzwischen mir gegenüber höflich auftritt. Und man inzwischen einfach meine Qualität zu schätzen weiß und das dann entsprechend auch bucht, weil man damals gesagt hat, ein junger Typ, der muss billiger sein. Das ist aber natürlich auch Quatsch. Wenn ein junger Typ genau die gleiche Qualität wie alle anderen leisten, dann muss der nicht billiger sein.
Ja, stimmt.
Das finde ich aber ein cooles Beispiel. Also das ist tatsächlich auch ein Trick, den, also habe ich gestern auch lange drüber gesprochen abends, dass Höflichkeit anfangs viel mehr bringt. Also auch gerade höflich zu reagieren in Problemsituationen, also zwar schon bestimmt und so weiter und so fort, aber halt nicht rumschreien oder so. Also typisches Beispiel, so Telekom-Hotline oder so. So, also das hilft dir halt erstmal nicht weiter, sondern immer erstmal höflich bleiben, bis das Problem geklärt ist und dann halt danach nochmal wirklich sagen, so ja, also das lief jetzt nicht so geil. Wäre ganz geil, wenn es das jetzt mal ein bisschen besser läuft.
Also auch nicht so kalkülmäßig als Investment begreifen, sondern einfach, ey, einfach nett sein.
Ja, eben, also es hilft halt keinem weiter, wenn du da rumbrüllst oder so. Ja. Oder böse wirst oder beleidigend wirst oder so. Dann macht die andere Seite dicht und dann hast du nicht viel gewonnen.
Ja, Leute, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Also, denke ich auch.
Besser können wir es doch nicht beenden. Seid höflich, Leute. Und ja, Kalle, dir vielen Dank, dass du hier warst.
Gerne.
Absolut. Wo finden Dank. Die Leute dich? Wo sollte man, Instagram bist du viel unterwegs, habe ich gesehen?
Ja, genau, Studio Kalle Hackenberg.
Kommt alles in die Shownotes.
Genau, schmeißt das da alles rein, Xing, LinkedIn, wie auch immer. Es gibt auch so eine Facebook-Fanpage, die kein Mensch betreut, also ich betreue es nicht. Okay. Aber genau, ja, und wer Fragen hat oder wie auch immer, kann sich gerne bei mir melden, auf allen möglichen Plattformen, Kanälen, wie auch
immer. Bist du in unseren Gruppen?
Bin ich, seit kurzem.
Dann findet ihr ihn dort auch.
Genau, könnt ihr ihn auch da direkt anhauen. Ansonsten zu den Stundensatzrechner und dem Cashburn-Rate-Rechner und dem Stundensatz-Analyse-Tool findet ihr noch unsere Facebook-Gruppe, Slack-Channel, was haben wir noch so Schönes?
Die Freelance Germany-Doku.
Auch eine Empfehlung, wenn ihr gerade starten wollt und euch mal so ein bisschen inspirieren lassen wollt von Menschen, die diesen Weg schon gegangen seid. Oder wenn ihr schon ganz lange im Geschäft seid und mal gucken wollt, wie andere das so machen und darüber so ein bisschen reden. Ist eine Dokumentation, geht 30 Minuten, kann man sich ganz gut mal irgendwie
gratis nach online Feierabend gönnen. Das ist doch wichtig. Also ihr müsst jetzt kein fettes Abo dafür abschließen. Kann man so.
Genau, ist auf YouTube oder ihr klickt auf den Link, da seht ihr auch nochmal alle Protagonisten und könnt euch so ein bisschen informieren, was die so machen. Ja. Cool. Kalle, dir nochmal vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
Richtig. Bis dann. Ciao.
Ciao.